Hallo Marki, wie geht's dir auf Mallorca?
Hallo, liebe Lara. Ja, mir geht es gut auf Mallorca, aber ich bin, möchte ich sagen, vielleicht doch langsam so ein bisschen in diesem Modus, wo man merkt, dass wenn man einen relativ geregelten Tagesablauf, der allerdings auch vorsieht, dass man halt, wie ich habe geguckt, also wir zeichnen heute am Mittwoch auf, und ich habe mal geguckt, es ist jetzt in Folge der 12. Tag und es kommen noch 3 Tage, an denen ich auflege. Und also ich möchte merken, dass sich gewisse Abnutzungserscheinungen bei mir so ein bisschen bemerkbar machen. Und
Wie äußert
entsprechend,
sich das?
und ja, also das äußert sich so, dass man jetzt aufgrund von dem Tagesablauf, den man hat, also ich glaube, hast du in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, aber vielleicht mal die genaue Aufstellung. Also ich komme aus dem Club und mittlerweile ist es halt so, dass die Saison ja weiter voranschreitet, was auch mehr Touristen mit sich bringt. Mehr Touristen heißt mehr Leute im Laden, heißt, dass natürlich auch die Dienste länger gehen. Also das heißt, im Schnitt 5:30 Uhr ist bei mir im Oberbayern Regines die Musik aus. Heißt, ehe man dann so runtergefahren hat, ist man ja irgendwann gegen ja, 7:30 Uhr im Bett, steht halt trotzdem mittags um 12 Uhr auf. Hat also, wenn man jetzt sich das so durchrechnet, ich würde mal sagen, also wenn ich auf 6 Stunden Schlaf pro Nacht komme, ist das viel. Heißt, man macht dann natürlich über den Tag ein bisschen was, weil man halt ja dennoch irgendwie ein bisschen mehr sehen will, als irgendwie nur jeden Tag einen Laden von innen. Heißt, man legt sich dann über den Tag, wenn man so ein bisschen gechillt, getan, gemacht hat, abends, ja dann nochmal 19 Uhr für eine Stunde hin. Und ist dann eigentlich so ab 20, 30 wieder im Laden. Und also ich merke schon, dass sich das so bemerkbar macht, dass man mittlerweile in der Sache, die man macht, etwas zu gut ist. Heißt, wie viele Dinge kannst du gleichzeitig bei einem DJ-Gig machen? Also das heißt, früher, als ich angefangen habe, war ich schweißgebadet, weil die Idee war, ich muss das hinbekommen, hier saubere Übergänge über eine Zeitfenster von, ich sage jetzt mal, 6 Stunden hinzubasteln. Das heißt, ich war nicht in der Lage, da irgendwie nebenbei nur ansatzweise auf mein Handy zu gucken oder irgendwas zu machen. Dann wird man besser im Mixing und man kann auch diverse Sachen. Und also bei mir ist so, ich bin mittlerweile multitaskingfähig. Also ich glaube, ich kann so viele Dinge gleichzeitig machen und bin mir aber nicht sicher, ob das eine gute Sache ist.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe jetzt auch in den letzten Wochen wirklich so ein, ja, ein bisschen das Gig-Volumen hochgefahren, was ja immer irgendwie so um den Juni rum bei mir passiert, dass dann die ganzen Open Airs und CSDs noch irgendwie dazukommen und sich das normale DJ-Programm so drumherum strickt. Und da werde ich auch dann immer so mega eingespielt, dass ich teilweise dann auch wirklich mal über 2 Stunden beim Auflegen gar nicht nachdenke, sondern halt einfach irgendwie funktioniere und einfach so routinierte Vorgänge abspule. Ich habe es gestern gemerkt, ich habe gestern im Nachteck gespielt und habe da irgendwie parallel in der einen Hand das Getränk, in der anderen Hand noch eine SMS geschrieben, oder SMS, WhatsApp, wie auch immer, geschrieben an lieben Chris Anderson, ganz liebe Grüße, und dann irgendwie mit dem Ellenbogen so das eine Deck gestoppt und das andere Deck dann so reingefadet, und das war irgendwie, dachte ich mir auch so, ja, also schon irgendwie ein bisschen lustig, wie das jetzt hier aussieht. Also da würden andere Leute wahrscheinlich dann ein Reel machen nach dem Motto, oder ein TikTok machen nach dem Motto, oh, ich bin so krass geskillt, ich mache hier mit dem Ellenbogen die Übergänge. Das war dann in dem Moment einfach nur so, weil ich festgestellt habe, oh scheiße, ich muss jetzt den Übergang machen und habe gerade gar keine Hand dafür frei. Also, um es kurz zu machen, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Naja, also vor allem, du hast es eigentlich gut angesprochen und das ist halt so eine Sache, die muss man versuchen, sich dann beizubehalten. Oder da war ich eigentlich immer ganz stolz. Und zwar, dass man nicht nur noch irgendwann, ich nenne es jetzt mal so ein DJ-Automat wird, im Sinne von, wie du eben meinst, irgendwelche routinierten Sachen da nonstop abzuspielen. Und ich merke das halt bei bestimmten Arten von Moderation. Also das heißt, ich moderiere oder besser gesagt, rede jetzt ja nie so viel wie jetzt anteilmäßig in Deutschland. Allerdings ist es ja so, dadurch, dass ich ja jetzt jeden Tag in diesem Laden bin, auch mittlerweile die Technik von alleine hochfahre, ich weiß, wo ich dort ein Stroboskopgewitter erzeuge an einem Pult, was eigentlich viel zu groß ist und viel zu wenig macht für das, was es kann. Und mir ist es gestern aufgefallen, dass ich einfach irgendwann so eine Moderation so, okay, und ich bräuchte nochmal ganz kurz bitte eure Hände nach oben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das in derselben Betonung, im selben Moment, bei demselben Song, ich glaube, die letzten 3 Tage schon so gesagt habe. Und das ist halt was, wo ich mir denke, das ist eigentlich, ich glaube, nicht so geil. Und wie du schon meinst, ich kann mittlerweile, und das klingt jetzt hier, oh Gott, wie selbstverliebt, aber es ist halt so, zu viel Sachen zu gut gleichzeitig. Also wie du meinst, da ist irgendwie hier ein Effektknopf. Da wird jetzt schon mal der nächste Song gesucht. Mit dem anderen Ohr allerdings rede ich nochmal ganz kurz mit dem Barkeeper, der mir nochmal sagt, was denn die Tänzerin heute für einen geilen Arsch hat. Dann gucke ich zu der Tänzerin, schickere mit der rum. Hinten rede ich mit meiner Barfrau. Und das hat mittlerweile eben, wie du schon sagst, eigentlich fast schon so eine Art Automatismus angenommen. Und ich glaube, ich bin jetzt so an dem Punkt, wo ich mir selber langsam vorstellen komme, warum diese ganzen DJs, die hier wirklich über eine komplette Saison auflegen, also von 6, 7 Monaten, irgendwann, ich glaube, einfach gar nicht anders können, als dass du wirklich so ein abgestumpftes Stück Scheiße wirst. Und abgestumpftes Stück Scheiße ist jetzt eigentlich nie unbedingt das Letzte, was ich gerne möchte, was Leute über mich sagen, wenn die mich da irgendwo am DJ-Pult sehen. Und insofern ist das jetzt ein bisschen Countdown-mäßig. Also ich habe jetzt ja noch insgesamt 3 Tage erstmal auf der Insel. Fliegt dann ja am Samstagmorgen direkt nach dem Gig, das wird auch interessant, 6:30 Uhr vom Laden zurück nach Deutschland und spiele dann abends sozusagen in der wunderbaren, irgendwo in Dresden spiele ich. Ich habe noch nie geguckt, sorry. Jedenfalls. Und da ist es genau. Und alleine, guck mal, alleine das zum Beispiel. Und das bringt mich halt dazu, zu sagen, dass halt auch dieser alltägliche Wahnsinn einen auch irgendwie ein bisschen mürbe macht. Also ja, man gewöhnt sich an alles. Okay, hier wird auf Leute geschossen, da stürzt ein Balkon ein. Hier ist irgendwie 800 Liter Wasser an allen Ecken. Aber es ist irgendwie alles ein bisschen zu normal geworden. Da drüben irgendwie, keine Ahnung, es hat vor kurzem einer früh morgens um 5 hat einfach auf den Fußweg gekackt. Und ich bin aber vorbeigegangen und dachte mir, naja, da kackt halt einer. Um den herum flog eine Möwe. Und das sind alles so Sachen, wo man sich jetzt
Aber
ereilt.
ich finde, so was du beschreibst, ist ja eigentlich jetzt mal abgesehen davon, dass hier relativ selten auf Leute geschossen wird, aber so im Groben und Ganzen klingt das ja eigentlich wie die Dresdner Neustadt als Insel mit ein bisschen asozial.
Ja,
Also, sagen wir mal so, wie die Leute, die in die Neustadt kommen, aus den Randbezirken von Dresden, sage ich jetzt mal, aus denen mit den, naja, wo alle Häuser gleich aussehen und relativ viele Leute in ihrem Haus wohnen, aus diesen Bezirken. Wenn die in die Neustadt kommen, benehmen die sich ja wahrscheinlich eins zu eins so, wie wenn die nach Mallorca kommen. Nämlich genau dieses, ach, ich kack hier einfach jetzt mal auf den Fußweg, weil ich bin besoffen und mir ist die Welt egal und sollen das doch hier die Einwohner wegmachen, das ist doch nicht mein Problem.
Ich glaube,
Irgendwie sehe ich da schon ziemlich viele Parallelen.
hier ist es einfach wirklich dieses Potenzierte, weil da ist es vielleicht mal einer und hier sind es halt, ich sag mal, von 100 Touristen sind es dann schon auch, ich würde mal sagen, eher, von 100 sind es dann schon eher auch 60, die sich so benehmen. Also bei uns wäre es ich sag jetzt mal, mit viel, viel Glück und einem gewissen, ich nenne es jetzt mal Highlight-Entertainment-Faktor, wären das bei uns vielleicht von 100 Leuten mal einer, der das macht. So. Und ja, nee, insofern, also ich bin, also mir geht's gut, das kann ich auch wirklich sagen, auch weil jetzt schon ein paar bei mir so gefragt haben, bereue bis jetzt auch auf jeden Fall noch nicht, erstmal jetzt die Entscheidung so getroffen zu haben, würde es aber wahrscheinlich bereuen, wenn ich wüsste, dass ich mich hätte bequatschen lassen, jetzt hier noch am Stück weitere 3 Monate zu sein. Also,
Ja, das glaube ich.
das ist halt wirklich so ein bisschen gerade Stand der Dinge und deswegen bin heute auch etwas unterspannt. Aber das soll unserem schönen Podcast keinen Abbruch tun. Frage, wie
Ey, du ganz ehrlich, also ich bin sowieso ein bisschen im Arsch. Also das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du hier unterspannt bist, weil ich habe gestern einen Fehler gemacht, den wir gerne mal machen und da musste ich auch wieder an dich denken, weil ich hatte im Nachteck gespielt und hatte relativ zeitig Feierabend, weil die Leute zwar da waren, aber dann irgendwann aufgehört haben, einfach zu bestellen, wie das dann so ist. Wenn ihr euch manchmal fragt, warum ist die Party jetzt schon zu Ende, hier sind auch noch so viele Leute, irgendwann merkt dann, sage ich jetzt mal, der Chefhabende, die Person, die an dem Abend die Verantwortung hat, merkt dann halt, okay, hier wird relativ wenig getrunken. Das lohnt sich jetzt im Verhältnis nicht mehr zu dem, was das ganze Personal kostet. Also setzen wir eine Deadline und dann ist Schluss. Und hatte da schon lange Rede, kurzer Sinn, um 2 Feierabend und dachte mir, ja, was machst du jetzt? Gehst du jetzt direkt nach Hause? Eigentlich auch schön pünktlich Feierabend zu haben. Und natürlich gab es wieder so eine Gruppe, diese typische Gruppe, die gefragt hat, kommst du noch mit ins Leben?
Oh,
Und
schön.
ich dachte mir so, naja, heute fühle ich mich eigentlich so in dem Modus, so komplett nüchtern und irgendwie trotzdem noch ein bisschen aufgepeitscht von Club Mate und Red Bull, dass ich mir denke, ich kann jetzt sowieso noch nicht schlafen, dachte ich mir, gut, auf ein Feierabendgetränk gehst du ins Lebo. Was halt nie klappt, ist im Lebowski ein Getränk zu trinken. Es funktioniert nie, weil du findest immer jemanden, mit dem du über Gott und die Welt philosophieren kannst. Also ich habe in dem Fall einen, ja, sage ich jetzt mal, so eine Partybekanntschaft wieder getroffen, den ich sehr lange nie gesehen hatte. Der früher aber irgendwie jeden Abend da war und das war irgendwie so schön, den mal wiederzusehen. Und wir haben dann wirklich so richtig Bullshit-mäßig über irgendwelche Filme gefachsimpelt, welche Filme gut sind. Also das war wirklich ein bisschen wie dieser eine Typ von Family Guy, der in diesem Supermarkt dort arbeitet und der auch immer irgendwie alle Filme gesehen hat. Hab ich gesehen. So war dieses Gespräch wirklich so richtig sinnlos und keine Ahnung, dann irgendwelche Schauspielernamen, auf die wir eine halbe Stunde nie gekommen sind. Und dann saß ich dann oder irgendwie 2,5 Stunden und dachte mir so, ja, du wolltest hier auf ein Getränk bleiben und du hast morgen Podcast-Aufzeichnung, also so langsam solltest du mal nach Hause gehen. Und jetzt fühle ich mich dementsprechend auch ein bisschen weniger ausgeschlafen, als ich eigentlich sein könnte. Aber ich muss nochmal kurz zurückkommen auf deine Erzählung von gerade eben mit der Ansage, die du quasi den dritten Abend in Folge gemacht hast. In meinem Kopf hast du gar kein Mikrofon gehabt. Also, weißt du, in der Vorstellung von dem, was du erzählt hast, dass du jetzt eher so hausi unterwegs bist und so, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass du da noch zwischendrin Animationen machst. Also, das war für mich doch nochmal eine neue Info, die ich so gar nicht gedacht hatte, weil ich dachte, okay, dieses ganze Bullshit, was ich von Mallorca erwartet, Zeug ist auf dem anderen Floor und bei dir ist die Welt in Ordnung, dachte ich tatsächlich, dass bei dir so mit diesem Hände hoch und los geht's, wir springen, keine Ahnung, dass das alles bei dir gar nicht so stattfindet.
Nee, okay,
aber da lag ich wohl falsch.
Nee, da liegst du im Grunde genommen schon richtig. Es ist halt trotzdem so, wenn du zum Beispiel dann ja irgendwann eine gewisse Energie hast, dann kriegst du halt, ich finde, das Level auch sozusagen nochmal einen Tick hochgeschraubt, wenn du halt vielleicht doch einmal irgendwie das Mikro in die Hand nimmst. Also ich glaube, wenn du kannst bei mir mitzählen, also ich benutze das Mikro am Abend, wenn es hochkommt, vielleicht 5-mal. Das ist meistens am Anfang, man macht halt irgendwie so eine nette Begrüßung, weil ich habe halt wirklich so eine Publikumsspanne, die da irgendwo je nach Abend halt zwischen 20, aber auch halt zwischen 20 und 65 liegt. So. Und das heißt, dieser persönliche Kontakt bringt halt wirklich auch eine gute Publikumsbindung. Also kannst du sagen, gestern zum Beispiel war wieder ein super Tag, wo ich, das ist halt wirklich unglaublich und ich glaube, das wird mir am meisten in Deutschland fehlen, weil ich weiß, das wird es bei uns einfach nicht geben. Nämlich, ich habe gestern einfach von auch wieder unterschiedlichen Leuten aus verschiedenen Gruppen für meine Mixing-Skills insgesamt 25 Euro Trinkgeld abgegriffen. Das heißt, die Leute wollten nicht mal einen Musiksong, sondern die haben gesagt, dass denen das einfach wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und das, die haben gesagt, so, das einfach, da muss ich dir einfach mal irgendwie hier ein bisschen was geben. Und also mittlerweile kann ich mit der Situation auch wiederum sehr, sehr gut umgehen. Also, wo ich vielleicht vor einem Monat noch etwas peinlich berührt war, wenn es dann doch mal irgendwie ja ein paar Euros gibt. Ich kann euch beruhigen, ich kann damit sehr, sehr gut umgehen mit der Situation.
Ja, aber also, dann kommst du jetzt wieder zurück nach Deutschland, wo das dann keine Sau mehr macht und dann wirst du dir denken, ach scheiße, jetzt ist das Trinkgeld weg. Das ist, ich weiß nämlich genau, was du, also so aus der Hinsicht kenne ich das halt so, dass du irgendwie so alle einem Jahr mal irgendwo in Deutschland Trinkgeld kriegst und dann denkst du dir so, oh, das könnte eigentlich immer so sein. Und dann ärgert man sich umso mehr, dass es nicht so ist. Und was ich finde es halt auch völlig unverständlich, hat ja auch schon, ohne da jetzt auf Namen von Lokalitäten einzugehen, aber es gab schon Locations, wo ich aktiv gefragt habe, ob es denn möglich wäre, die DJs am Trinkgeld zu beteiligen, weil ich sage jetzt mal im Vergleich, wenn du in einem Restaurant bist, kriegt die Küche auch Trinkgeld ab, obwohl die Küche nie am Gast ist. Zumindest gehört sich das so. Und da war wirklich so vehement, du trägst hier gar nichts bei zu den Getränken, bla bla bla. Also da wurde wirklich vehement und auch wirklich sehr, sehr ekelhaft und auf eine sehr unangenehme Art und Weise mir zu spüren gegeben, dass die DJs dann schon irgendwie eine Stufe unter den Barleuten sind und hier am Trinkgeld gar keine Beteiligung abkriegen. Und deswegen habe ich schon so oft im Podcast davon geredet und auch schon so oft in persönlichen Gesprächen und so, versuche ich dieses Ding Trinkgeld für DJs zu etablieren, aber irgendwie funktioniert das nicht. Also,
und da muss
wie viele DJs, die wir kennen, Entschuldigung, wie viele DJs, die wir kennen, vor allen Dingen diese DJs, sagen wir mal, die jetzt alles spielen. Also eigentlich wie wir. Diese typischen Querbeet-DJs, die 3 Tage die Woche in irgendeinem Dresdner Club stehen und du kommst eigentlich nicht drum herum, die zu sehen, weil die sind omnipräsent. Also da denke ich jetzt an so Leute wie O2, da denke ich jetzt an Leute wie Chris Anderson, der ganz, ganz viel vor allen Dingen auch im Nachteck steht. Solche Leute wie NVD, die wären doch ganz anders motiviert, sich dann auch wirklich jeden Abend Mühe zu geben und dann nie irgendwie am dritten Abend zu sagen, gut, heute rotze ich einfach das, was ich die letzten 2 Tage gemacht habe, nochmal hin, aber so ein bisschen lieblos. Wenn die Leute das einfach mal ein bisschen wertschätzen würden.
Aber das ich, ist, also, würde ich, kann schade. Kann ich dir sagen, ist dann aber scheinbar wirklich typisch deutsch und das kann ich ja jetzt hier mit gutem Gewissen als Ausländer sagen, denn das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, als Ausländer rottet man sich hier so zusammen. Und ich hatte das Thema jetzt mal mit irgendjemandem und da kam, hey, du bist doch kein Ausländer. Und da muss man sagen, also ich arbeite auf Mallorca, was laut meiner bescheidenen Geografie durchaus ein Teil von Spanien, von den Balearen ist. Und natürlich, bin ich da auf einer komplett selben Stufe mit meinem senegalesischen, mit meinem bulgarischen, polnischen, tschechischen, portugiesischen und auch sogar mit meinen Festlandkollegen, weil, also man muss dazu sagen, also die Diskriminierung zwischen Mallorquinern und Festlandspaniern, wie die hier ein bisschen spöttisch benannt werden, ist eigentlich auch interessant, weil da wird wirklich...
Ja, aber fahr mal nach Sylt als jemand, der nie aus Sylt kommt. Oder keine Ahnung, nee, gut, genau. Sylt ist ein blödes Beispiel, weil da gibt es, glaube ich, keine Einwohner, sondern da gibt es nur Eigentum von Christian Lindner. Aber keine Ahnung, fahr mal nach Rügen und komm dorthin als Festland. Opfer, so nach dem Motto. Da wirst du doch genauso angeguckt. Aber ist das nicht so ein Ding mit Mallorca, dass wir die Spanier eigentlich nur die ganze Zeit glauben lassen, dass die Insel noch zu Spanien gehört? Aber eigentlich ist das so ein bisschen wie, naja, wie eigentlich wie so eine Annexion, dass wir eigentlich diese Insel schon längst eingenommen haben, aber nie auf so einen kriegerischen Weg, sondern wir haben halt einfach, wie du schon gesagt hast, wir kacken einfach regelmäßig auf den Gehsteig und markieren unser Revier. Und aber eigentlich ist Mallorca... jetzt, wo du da bist und was du so erzählt hast, habe ich doch das Gefühl, da ziehen dann doch noch Mallorquiner irgendwie die Fäden im Hintergrund und lassen uns Deutsche glauben. Also das ist so ein Spiel mit sehr, sehr vielen Böden, sehr, sehr viele doppelte Böden. Wir denken, okay, die Insel gehört längst uns und die Spanier wissen es, ne? Aber in Wirklichkeit wissen die Mallorquiner, ihr Deutschen dürft hier nur, was wir zulassen. Braucht euch gar nicht so viel einbilden.
Genau, aber wir geben euch trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl dabei und sagen, dass das natürlich nicht so ist. Aber um das Trinkgeld-Thema mal zum Beispiel Gegenbeispiel, ich hatte letzten Samstag wirklich einen wunderbaren Abend, weil du merkst hier natürlich Donnerstag, Freitag, Samstag ist halt die Insel und Sonntagabend extrem voll. Dann ist es so, dass bei uns, wenn quasi im Nachbarflor gerade jetzt aktuell zum Beispiel die große Ikone Icke Hüftgold spielt, merkst du halt einfach, ist dieser Laden...
Sympathisch, also wirklich sympathischer Typ.
Ist er auch wirklich, also mit dem auch die Woche unterhalten, auch ein nettes Bild und so gemacht. Ich find's auch einfach total cool, dass er einfach seine Freundin, die liebe Nina, dort mit komplett sozusagen als Tonabmischerin mittlerweile eingespannt hat und die macht das echt auch toll. Also ich finde, das sind wirklich manchmal so theoretisch gesehen auch wirklich so Familienprojekte, weil dadurch, dass man halt hier viel arbeitet, ist es halt so, kriegst du natürlich einen Teil der Familie auch nur dann so zu sehen. Zum Beispiel eine von meinen wunderbaren Barkeeperinnen da auf dem Floor mit Carolina hat einen Sohn, Diego. Diego ist, ich glaube, hat sie jetzt mir erzählt, 9 Jahre. Und ja, die Gesetzeslage ist ja hier halt einfach ein bisschen anders, ist halt Familienbetrieb. Und Diego hilft immer schön beim Bar auffüllen, wenn Mutti sozusagen dann abends im knappen, pinkfarbenen Fummel sozusagen den Gästen da viel Trinkgeld entlockt. Und da muss ich trotzdem sagen, letzten Samstag war die Situation, dass Milan auch hier...
Ich will mal ganz kurz, kurz reingrätschen, bevor du weitermachst. Die Gesetzeslage ist jetzt nicht sonderlich anders. Es ist trotzdem EU und es ist trotzdem Kinderarbeit verboten.
Nein.
Aber die Gesetzeslage juckt einfach keinen Schwanz dort.
Ja, nee.
Jetzt kannst du weitermachen.
Nee, aber es ist...
Nicht, dass wir hier falsches Halbwissen verbreiten, als wäre Mallorca irgendwo in Asien.
Okay, vielen Dank nochmal für dieses Korrektiv. Aber zum Beispiel, und da war halt wirklich der Fakt, dass der liebe Milan hat halt wirklich letzte Woche scheinbar sehr, sehr viel gutes Trinkgeld gemacht. Und Milan, wohlgemerkt, halt eben auch hier zum Arbeiten und könnte auch alles für sich behalten, ist genauso auch wie viele andere, die ja im Chefkellnerbereich sind, die einen dann wirklich so auch ungefragt selber ab und zu mal Trinkgeld zustecken. Und letzten Samstag war halt eine Gastgruppe, wo die gesagt haben, Markus, das hast du so gut gemacht. Die Gäste waren sehr lange, haben sehr gut Trinkgeld gegeben. Und weißt du was? Wir machen uns heute selber Geschenk. Und da kam der liebe Milan mit einer Flasche Moët Eis um die Ecke. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, da noch groß nach außen zu tragen. Oh Gott, der hat hier was zu trinken vorbeigebracht. Aber so eine Moët Eis kostet bei uns im Verkauf, wohlgemerkt, 170 Euro. So, und die hat er halt einfach, weil ihm das wirklich auch wichtig war, und hat gesagt, und die ist nur für uns beide. Da hat er 2 Sektgläser mitgebracht und wir haben die dann halt jetzt aber uns natürlich nicht wie die letzten Typen gottlos hintergeschüttet, sondern da war es vielleicht um 3 und wir haben die so verteilt auf 2,5 Stunden, kam er ab und zu vorbei und hat gesagt so, dass das wirklich sehr viel Spaß macht. Und im Gegenzug verstehe ich dann wirklich nicht schon, wie du meinst, dass eben diese Trinkgelddiskussion, ich hatte die ja in manchen Läden auch schon so. Und aber da ist halt, wie du schon meinst, es geht ja gar nicht darum, dass man das jetzt prozentual gleichmäßig kriegt, aber ich weiß ja auch, dass der ein oder und die ein oder andere uns zuhören, die jetzt wahrscheinlich mit unserer Meinung nicht ganz d'accord gehen, aber ich finde,
100%, klar.
Aber ich finde nämlich durchaus auch, dass auch in Läden, ich sag mal, in denen du vielleicht relativ oft spielst und auch ich durchaus mal anzutreffen bin, ich auch schon Abende hatte, die bis früh um 7 ging, und es klingt jetzt wieder ein bisschen hochtrabend, aber ich weiß, die Tatsache, dass es bis früh um 7 ging und dass die Leute auch maximal viel getrunken haben, war natürlich auch damit zu erklären, dass halt eben bei mir nicht ab Mittag, ab 2 Uhr unmotiviert war und dort nur irgendwelche quiede Mucke lief, damit im besten Fall um 4 keiner mehr in der Bude ist. Ja. Auf jeden Fall, also das ist sehr, sehr nett und sehr schön, und da muss ich wirklich sagen, dieses Miteinander, was aber vielleicht auch ein bisschen aus diesem Zwang ist, dass natürlich jeder eigentlich hier zum Arbeiten da ist, also das ist wirklich irgendwie ein fantastisches Gefühl. Also irgendwie so ein Teil von so einer Community zu sein, die auch offiziell nur deswegen da ist, weil man halt hier arbeitet und Geld verdient.
Aber so ging es mir jetzt, also am Samstag genauso wieder, als ich weiß, das ist jetzt ein schwieriger Vergleich, es ist jetzt nicht ganz so wie Mallorca, aber als ich am Samstag wieder in der Gisela spielen durfte, ging es mir auch wieder so, weil wir haben ja in der Gisela in 2 Wochen unser großes firmeninternes Sommerfest, das Datum nenne ich jetzt mal nicht, sonst kommen dort noch Leute vorbei, die gar nicht zur Firma gehören, aber wir machen jedenfalls ein großes Gisela-internes Sommerfest für alle DJs, für alle Barkeeper, für alle Runner, für alle, die da irgendwie arbeiten, auch für die Leute, die im Hintergrund, keine Ahnung, technische Geräte warten und sowas, dass halt alle mal zusammenkommen. Und ich finde wirklich, das ist gerade das perfekte Timing, weil das Gisela-Klima ist also ich liebe das in der Gisela wirklich auch, das, also, atmen, nachdenken, bevor du sprichst, Frau Likör. Also ich habe am Samstag gespielt zur College-Party und die geht schon 18 Uhr los, weil da sind dann von 18 bis 22 Uhr eigentlich planmäßig so ein paar Partyspiele und so weiter. Und das ist wieder so wie zum Donnerstag, da denke ich mir, ja, dann fahre ich aber auch mal eine Stunde eher hin, als ich eigentlich hin müsste, weil ich so gern Zeit mit diesen Menschen verbringe.
Absolut.
Dass es mir das einfach wert ist, und es war auch wieder wirklich so herrlich mit, vor allen Dingen mit Anne und mit Jana zusammen, dann irgendwie merke ich halt auch immer wieder, dass da ja halt auch wirklich so eine gute Freundschaft entstanden ist über die Jahre und dass halt auch wirklich Spaß macht, da einfach Zeit zu verbringen und sich ein bisschen halt natürlich auch auf Kosten der Gäste, die da sind und die, naja, ich sag mal so, also wenn ihr euch die Illusion macht, wenn ihr irgendwo Gast seid, werdet ihr nicht als die Leute, über die man sich die ganze Zeit lustig macht, wahrgenommen, dann ist das eine völliger Irrglaube. Natürlich macht sich das Gastropersonal mit den DJs, mit den Türstehern, mit allen, die in diesem Laden arbeiten, permanent über alle lustig, die dort ihr hart erarbeitetes Geld hinbringen. Das ist einfach, das geht gar nicht anders. Anders erträgt man es manchmal auch nicht, weil wirklich, also wenn ihr euch gut benehmt, seid ihr wahrscheinlich selten Opfer davon, aber es gibt einfach zu viele Leute, die sich beschissen benehmen in der Gastro. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Familiäre und dieses Gefühl, da wirklich eigentlich eher eine gute Zeit zu verbringen, anstatt wirklich zum Arbeiten hinzugehen, das finde ich total schön. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir da ähnlich geht. Wobei ich auch sagen muss, 2 Wochen am Stück Gisela jeden Tag wäre mir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen viel. Also ich habe ja nächste Woche dann eigentlich 3 Tage am Stück gehabt, bin froh, dass mir dann der liebe Patrick Hofmann den Donnerstag wenigstens abgenommen hat, sodass ich nur 2 Tage am Stück in der Gisela verbringe, weil ich glaube, sonst würde ich da auch relativ schnell, ja, auch in so eine, ich mache jeden Tag dieselbe Routine-Sache verfallen, und das möchte ich ja tunlichst vermeiden.
Da bin ich komplett bei dir. Was hier dadurch halt das noch ein bisschen ausmacht, mir fiel jetzt gerade ein ganz mieser Vergleich ein, aber den mache ich jetzt nie, weil ich finde, das hast du irgendwie sehr gut gesagt. Also ich finde auch gerade das Gisela-Team und damit halt auch wohlgemerkt alle Parteien, also das fängt dann wirklich bei der Geschäftsleitung an und geht dann aber halt auch wirklich über die Barkeeper, über die Runner und allen möglichen Leuten. Und das stimmt, das finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut, und ich finde es halt auch, ich habe jetzt hier auch wieder so einige Situationen mit so ein paar DJ-Kollegen, das ist ganz schwierig zu erklären, weil du halt hier doch in so brutal vielen Abhängigkeiten bist. Das heißt, der eine kennt den so. Das heißt, du bist auch ja mal ein bisschen auf das Wohlwollen deiner Mitmenschen hier angewiesen, damit du auf der Insel stattfinden kannst. Heißt, gerade so in Deutschland hat man ja mittlerweile den Vorteil, kann mir das eigentlich relativ egal sein, was so Leute über mich denken, gerade auch so, wenn es vielleicht irgendwelche Sachen sind, die jetzt nicht unbedingt mir zugewandt sind, weil man hat halt ja eigentlich in erster Linie den Veranstalter. Und hier ist es halt so, hier musst du dir das Bild vorstellen, ist es wie eine ganz, ganz große Lästergruppe. Ich würde auch behaupten, also wenn man mal sagt, dass da Frauen vermeintlich schlimmer sind, also das ist hier komplett gedreht. Ich würde sagen, allgemein, also die alles, was Frauen und Mädels sind, die sind wirklich sehr nett miteinander. Also gerade auch zum Beispiel in dem Bereich Tänzerin, könnte man ja denken, oh Gott, das muss ja eigentlich die zickigste Gruppe von Menschen sein, die es da so gibt. Aber, also gerade auch bei uns ist so ein bisschen der Treffpunkt so von sämtlichen Tänzerinnen, die dann irgendwie, sei es im Hello, irgendwo in Magaluf arbeiten oder auch eben zum Beispiel im Megapark oder im Bierkönig. Und ab 3 Uhr, gerade bei mir da hinten im Regines, ist dann immer, ich möchte jetzt mal sagen, eine erhöhte Attraktivitätsquote festzustellen, was weder an mir noch am Alkoholkonsum liegt, sondern einfach an sozusagen den Tänzerinnen, die dann aber sich gegenseitig auch supporten. Und da denke ich mir, das wiederum ist bei uns natürlich in Deutschland innerhalb von der Community oder von den DJs nochmal anders. Also hier ist auch, oh, ich habe jetzt irgendjemandem irgendwas gesagt. Und da kam irgendjemand, den ich nie kannte, auf mich zu und hat gesagt, ey, du, ich habe es schon gehört, dass du weißt, wo man hier ganz gut Drogen herkriegt. Also dieses Drogending zieht sich bei mir hier wirklich wahnsinnig durch, dass ich mittlerweile als, ich sage jetzt mal, der fleißigste Dealer, der Playa hier im DJ-Bereich angesehen werde. Und dann ist die Enttäuschung bei den Leuten immer relativ, ja, groß, dass die bei mir am Pult nichts bekommen. Also das war diese Woche so ein bisschen meine Sache. Und guck mal, auch das erzähle ich jetzt so und das habe ich schon fast wieder vergessen. Also ich wäre hier wirklich verdammt oft nach Substanzen jeglicher Art gefragt. Und das aber auch...
Ey, aber du, ja. Ganz ehrlich, das geht mir ja in Deutschland schon so. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass nach wie vor 90% der DJs immer dastehen wie so ein Schluck Wasser und die Leute einfach davon ausgehen, bei der Energie, die wir beide mitbringen, wenn wir irgendwo auftreten, dass da irgendwas im Spiel sein muss. Also, keine Ahnung, wurde so oft gefragt, was ich denn alles so nehme und ich merke das auch hinter meinem Rücken, dass die Leute fragen so, was schmeißt Lara eigentlich für Zeug, bevor die ans Pult geht? Und ich denke mir so, Alter, also, vielleicht habe ich auch einfach nur Spaß am Leben, das ist meine Droge, die kann ich euch leider nicht verkaufen. Aber...
Nee, also das ist dann hier auf jeden Fall schon irgendwie auch ganz nett. Nee, ich habe mir jetzt dann halt auch angewöhnt, jetzt wieder so ein Tagebuch zu schreiben. Also ich glaube, interessant wird die Folge nächste Woche, weil dadurch, dass ich ja dann doch irgendwie, ich habe jetzt mal geguckt, nach insgesamt, ich glaube, 32 Tagen, wo ich jetzt natürlich nicht nonstop auflegen war, das will ich jetzt auch nicht so tun, aber diese Mischung aus diesem, ich würde wirklich sagen, komplett anderen Universum, zwischendurch nochmal kurz wieder ein bisschen zurück nach Dresden, dann wieder hierher fliegen, dann wie gestern zum Beispiel, gab halt hier wirklich ein großes XXL-Unwetter, wo aber halt auch, also Unwetter heißt hier halt auch wirklich, dass dann hier nichts mehr geht. Also sprich, es wurden wirklich auch sämtliche Flüge umgeleitet.
Das Wording war gerade richtig geil. Das große XXL-Unwetter klingt wie irgend so ein Punkt auf so einer P16-Veranstaltung von Dresden-Partys.
Ja, genau.
Das große XXL-Unwetter um eins.
Genau, um eins.
Sorry.
Nee, ich finde, ja, das trifft's ja wirklich auch ganz gut. Ich meine, das Schöne ist, ich habe ja mit offenem Fenster geschlafen und ich liebe ja eigentlich dieses Gefühl von Gewitter und Regen. Und das fing an zu regnen und ich habe hier noch ein bisschen geschlafen. Ich dachte mir, ist das herrlich. Und auf einmal war es eigentlich eher so, als wenn dir wirklich einer komplett die Badewanne hier Richtung Fenster drischt. Und dann habe ich mir das ganze Spektakel vom Balkon aus angeguckt. Und es ist halt wirklich so, dass hier einmal komplett... Ich weiß gar nicht, die Insel halt dann wirklich auch unter Wasser steht. Also, und das ist halt auch nicht nur von Vorteil, weil du siehst halt auch, was hier in dem ein oder anderen Keller noch rumlungert. Und, also es ist schon nicht schön und finde es dann schon crazy, dass halt gestern einfach zwischenzeitlich für insgesamt, ich glaube, 4 Stunden der komplette mallorquinische Flughafen gesperrt war. Also ich weiß es zum Beispiel auch von 2 Leuten, die ich kenne, die hierher sind. Die haben dann halt nochmal kurz eine Zwischenlandung für 2,5 Stunden in Barcelona gemacht, Barcelona, um dann irgendwann mal hier so gegen 22 Uhr auf der Insel aufzuschlagen. Ja, das ist schon irgendwie sehr tricky und deswegen freue ich mich eigentlich nächste Woche auf unsere Podcast-Aufnahme, weil dann habe ich, ich glaube, mal so wieder 2 Tage im eigenen Bett. Wohlgemerkt auch mit dem Wissen, dass man nicht schon übermorgen wieder früh um 6 irgendeinen Flug kriegen muss. Und ich glaube, dann wird so das erste realistische Revue passieren lassen von Mallorca so auf mich zutreffen. Und das, ich glaube, wird schon irgendwie noch ganz, ganz interessant. Was hast du eigentlich die Woche noch so erlebt oder was hast du an Veranstaltungen noch so gemacht? Ich weiß, das kam jetzt gerade schon ein bisschen zu kurz, aber wir sind halt der Laber-Podcast.
Für die Leute ist das, glaube ich, auch mal relativ entspannt, dass wir nicht mehr 50 Minuten vom Podcast nur über das vergangene Wochenende sprechen, weil du halt einfach auf Mallorca jetzt gerade nie so ganz die krasse Abwechslung hast, dass sich das lohnen würde. Absolut. Aber ich bringe trotzdem gerne ein bisschen rein, was ich erlebt habe, weil in Deutschland ist ja wirklich jetzt am Wochenende ganz schön was abgegangen, muss man ja sagen, vor allen Dingen am Sonntag. Hat sich ja vielleicht rum gesprochen bis ins 17. Bundesland.
Ja.
Ich habe erstmal, wie gesagt, am Freitag im Luden begonnen. Keine besonderen Vorkommnisse, bin ich eingesprungen, weil die Veranstaltung, die ich ursprünglich machen sollte, das wäre Comedy Slam gewesen, die wurde leider verschoben auf unbekannte Zeit erstmal, also die nächste ist dann bei den Filmnächten, da freue ich mich schon drauf und wann dann die nachgeholt wird, die jetzt an diesem Freitag gewesen wäre, das ist noch nicht ganz raus, aber wahrscheinlich dann irgendwann im Spätsommer und da hatte ich Kapazitäten und konnte im Luden einspringen, das war ganz lustig und dann wusste ich aber schon, es ist gut, dass ich pünktlich ins Bett komme, weil Samstag stand die Brandmauer-Demo. Wir sind die Brandmauer, stand auf dem Programm quasi den Tag vor der Europawahl nochmal gegen die ganzen weit rechts Außenleute auf die Straße gehen. Und ich hatte die Ehre, dort die Laufdemo quasi, die da irgendwie einmal über die Elbbrücke und dann über die andere Elbbrücke wieder zurück und so ein bisschen durch Neustadt und Altstadt ging, hatte ich die Ehre, die zu bespielen. Und das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Aber natürlich, wenn du dann schon so den Tag davor noch im Luden warst und dann irgendwie direkt mittags wieder raus und dann abends nochmal in die Gisela musst, habe ich dann in der Gisela schon sehr gemerkt, dass mein Körper da so ein bisschen anfängt, auf Reserve zu laufen. Also ich war von der Brandmauer-Demo, glaube ich, gegen 18.30 Uhr zu Hause, habe mich dann frisch gemacht und bin dann relativ straight in die Gisela gefahren, weil ich mir dachte, wenn du jetzt zu Hause dich nochmal eine halbe Stunde aufs Sofa legst, dann kommt so ein richer Down, den du gerade gar nicht gebrauchen kannst. Also direkt weiter zur College Party. Beziehungsweise, bevor ich weitergehe, nochmal kurze Info zu der Brandmauer-Demo. Und zwar haben es dieses Mal 01099 wirklich geschafft, einen angekündigten Auftritt wahrzunehmen. Ich war ja fast ein bisschen beeindruckt.
Amazing.
Die waren wirklich da.
Aber
die waren wirklich da.
Also richtig komplett auch.
Alle drei. Und die haben, also muss ich sagen, es war auch tatsächlich, ich dachte so, okay, die kommen jetzt dort auf die Demo und treten dann dort auf, machen halt ihr Standardprogramm und gehen wieder. Aber nee, die haben auch zwischendrin politische Reden gehalten und so. Das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr, also wenn man auf Demokratie steht, relativ cool. Ich denke, Leute, die Demokratie nicht so gut finden, ja, die hätten die Redebeiträge wahrscheinlich nicht so cool gefunden. Aber mich hat das völlig überzeugt. Und auch auf der Demo war so dieses, es war jetzt nicht ganz so wie beim CSD, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt hier von einer Organisation wie der AWO, das beim CSD ja, die mich ja bucht, da denke ich schon, okay, dann muss ich der AWO auch so ein bisschen entgegenkommen und spiele dann halt auch wirklich einen Großteil der Demo-Route diese typische queere Musik in halt meinem Stil, so, ne, also diese typische CSD-Mucke und dann halt immer nur zum Schluss so ein bisschen härter, kurz bevor man einfährt, habe ich ja letzte Woche erzählt. Und bei der Demo jetzt war es aber so, dass ich wirklich eine komplette künstlerische Freiheit hatte, ich hatte auch nicht das Gefühl, da irgendjemand was schuldig zu sein und habe dann halt auch wirklich schon so nach der Hälfte der Demo-Strecke wirklich auf Drum-Bass hochgefahren und habe dann halt auch wirklich dort eine halbe Demo-Route lang wirklich harten Drum-Bass gezockt und das war echt, echt lustig.
Geil.
Also zurzeit habe ich echt wieder so einen richtigen Drum-Bass-Bock. Das lässt dann bestimmt bei mir wieder nach, wenn es dann wieder ein bisschen kälter wird. Aber jetzt gerade könnte ich, wenn es nach mir ginge, könnte ich auch wirklich bei jedem Gig irgendwie Drum-Bass mit reinhauen. Was sich natürlich so nicht realisieren lässt, aber naja, bin dann in die Gisela, sorry für das wirre Erzählen, mein Gehirn sitzt noch im Lebowski.
Ich kann dir perfekt folgen und da muss man sagen, der Fehler liegt jetzt natürlich bei allen, denen das jetzt zu wirr in der Erzählweise ist, das liegt auch dann tendenziell eher an euch.
Also an euren mangelnden Gehirnkapazitäten.
Ich kann dir da vollkommen...
Wenn ihr kein ADHS habt, dann seid ihr in meinen Augen einfach auch Opfer.
Genau.
Ich sehe ADHS nie als Krankheit, sondern einfach als Superkraft.
Als Benefit.
Genau, ey, absoluter Benefit. Also ganz ehrlich, ich könnte mir sonst selber eine folgen bei denen. Also ja, ist ja auch Bums. Sonntag wusste ich dann aber, also in der Gisela bin ich dann pünktlich nach Hause und wusste dann auch, okay, du gehst jetzt hier zu Kinderafter mehr, weil ich wusste, Sonntag geht volles Programm los. Erstmal natürlich mein Lieblings, ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ich eine Wahlbenachrichtigung kriege, schon auf diesen Vorgang des Wählens, weil ich liebe es total, ins Wahllokal zu gehen und fühle mich dann so, als wäre ich wenigstens einmal so alle 4, 5 Jahre ein nützlicher Teil der Gesellschaft. Und da fühle ich mich auch irgendwie so, als würde ich mehr beitragen, als wenn ich Steuern zahle. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie schöner an, sowas beizutragen oder wählen zu gehen.
Da bin ich komplett bei dir. Bei mir war dieses Jahr Briefwahl, wo ich mich dann auch erstmal damit irgendwie auseinandersetzen musste, wie man das dabei antragt. Aber ja, das war, oder anders, das Wählen ist grundsätzlich immer wichtig, aber ich glaube, aktuell oder vor allem, ich denke auch leider in den nächsten Jahren, immer noch umso mehr dann einfach irgendwie seiner Meinung da irgendwie eine Stimme zu verleihen und nee, irgendwie dann irgendwann mal zu sagen, naja, die machen das schon irgendwie da oben und irgendwann sind halt dann die da oben, wo du denkst, also da wäre es vielleicht schlau gewesen, nie nur auf Mallorca Party zu machen, sondern dort auch irgendwie seinen Beitrag zu lesen. Aber du hast das Ganze sozusagen direkt im Wahllokal deines Vertrauens gemacht, möchte ich es mal nennen.
Genau, also die Wahlzettel werden ja auch gefühlt immer größer, also gerade die hier für die Bezirksrat, ich weiß gar nicht, wie diese Wahl genau heißt, der war ja wirklich ein A2-Poster, was du dann in dieser kleinen Wahlkabine so oft gefaltet hast, und ich habe mich wirklich zurückerinnert. Also ich bin 95 geboren, so viele Berührungspunkte hatte ich nicht, aber es gab doch noch eine Zeit, wo ich auch mal im Auto so einen Routenplan auseinandergefaltet habe. Die gab es tatsächlich auch mal, gerade eher dann so für, klapp die mal aus und gib die mal an Papa, so nach dem Motto, aber hatte ich auch in der Hand, und das Ding wieder zusammenzukriegen war furchtbar. Und genauso ging es mir diesmal mit den Wahlzetteln, weil da so viele KandidatInnen drauf standen, dass diese Zettel riesengroß waren, also gerade der letzte, der rosafarbene, keine Ahnung. Und ja, haben das dann relativ kurz und schmerzlos hinter uns gebracht. Fand es wie immer sehr, sehr schön. Für Nelly und mich war es das auch das erste Mal, dass wir zusammen wählen waren. Das war irgendwie sogar schon fast ein bisschen romantisch, zusammen wählen zu gehen.
Geil.
Aber so ist das halt, wenn man mit den richtigen Leuten irgendwas macht, ist immer viel cooler. Und an demselben Tag hatte aber, und jetzt geht nämlich das weitere Programm direkt nahtlos darin über, mein bester Freund Geburtstag, der liebe Basti, ganz liebe Grüße, hatte an dem Sonntag Geburtstag. Und dementsprechend hatten wir dann noch volles Programm geplant, also sind dann quasi nach dem Wählen direkt auf den Flohmarkt gefahren, weil wir eigentlich die Hoffnung hatten, dort irgendwie mal wieder ein paar coole Pokémon-Karten zu schießen. Aber muss man dazu sagen, wir sind eine Stunde vor dem Schluss auf den Flohmarkt gekommen. Da war dann halt wirklich, das sah aus wie so ein von Heuschrecken abgegrastes Kornfeld irgendwie. Da war nicht mehr so viel an Schätzen zu holen. Also sind wir da relativ, oder zumindest ich, relativ unzufrieden weggefahren, mit dem Plan, jetzt als nächsten Stopp an die Elbe zu fahren und zu grillen. Und dann kommen wir in den Lidl am Hauptbahnhof, um dort alles dafür einzukaufen. Und was hatten sie natürlich nicht? Einweggrills. Das heißt, aus unserem Grill, Nachmittag an der Elbe wurde ein spontanes Picknick. Also wir konnten dann nur Sachen holen, die nicht auf den Grill müssen. Und da ich dieses Jahr immer noch nicht ein einziges Mal gegrillt habe, hat mich das wirklich absolut unzufrieden zurückgelassen, nicht zu grillen. Trotzdem war es eine mega Zeit. Und als krönenden Abschluss für diesen Sonntag sind wir dann noch auf die Wahlparty von den Grünen gegangen, weil dadurch, dass ich ja Grünen-Mitglied bin, das weiß vielleicht der ein oder andere da draußen, ob ihr das gut findet oder nie, ist mir ziemlich egal. Bitte schreibt mir dazu keine Nachrichten. Hatte ich die Einladung, noch
Sehr
auf
gut.
die Wahlparty der Grünen zu gehen, die in der Groove Station stattfand. Und da hat unser lieber Freund Jim Moby den DJ gemacht. Ich hatte quasi die Ehre, bei der letzten Wahlparty zur OB-Wahl zu spielen. Und diesmal war der Jim dran und der hat auch wieder festgestellt, es ist relativ schwierig, wenn die Wahl, ja, sag ich mal, für die entsprechenden Leute, für die man da spielt, beschissen ausgeht, dann da eine Stimmung als DJ reinzubringen. Aber nichtsdestotrotz ist ihm das gelungen, wahrscheinlich auch durch die Mithilfe der Leute, die da doch das ein oder andere Getränk in ihren Kopf reingestellt haben und dann doch ein bisschen motivierter waren, zum Ende des Abends hin zu tanzen. Das war ein sehr, sehr schöner Ausklang dann für den Sonntag. Ich weiß nicht, wer die Groove Station kennt, das ist genau dort beim Downtown Lofthouse Groove Station. Das ist so ein Dreier-Club-Komplex. Und auch dieser Hof ist halt sehr, sehr schön und da verweilt man auch sehr gerne. Also das war der perfekte Sonntagausklang. Und dann war ich Montag quasi klinisch tot nach dem Wochenende.
Boah, das, ja, das, also das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe mal noch eine andere Frage, und zwar bei uns in Dresden auf dem Altmarkt, der irgendwann für sehr, sehr viel Geld saniert wurde, dann hat man leider festgestellt, dass da irgendwie das falsche Material verbaut wurde. Und dann hat man nach der Feststellung den wieder aufgekloppt und hat nochmal für mehrere Millionen dann alles nochmal neu und nochmal hübsch gemacht. Und seitdem hat
nur
er...
Nur damit der Kalkbrenner das Ding jetzt wieder kaputt macht.
Richtig, so. Und aber das Schöne ist an der Situation, dass natürlich unser Rathaus dafür, sag mal, nicht nur unbedingt ganz viel Applaus gesammelt bekommen hat. Und um natürlich auch eine gewisse Rechtfertigung dafür zu, möchte ich mal behaupten, in den Raum zu werfen. Und der Rechtfertigung kann ja nicht immer nur sein bei uns, ach, unser wunderschöner Striezelmarkt. Und ansonsten denkst du dir bei dem Platz, ja, wäre auch geil, wenn der für andere Sachen genutzt wurde, ist, und das hast du schon perfekt gesagt, hat ja Paul Kalkbrenner, was bei uns aber so ziemlich einmalig ist, ein Konzert gegeben auf dem Altmarkt. Frage, hast du davon irgendwas mitbekommen? Kennst du irgendjemanden, der war? Weil bei mir ist das so irgendwie restlos vorbeigekommen.
An dem Tag, als Paul Kalkbrenner war, das war der Freitag, den ich im Luden gespielt habe, gab es eigentlich in der Stadt auch kein groß anderes Thema. Und auch am Samstag und am Sonntag haben eigentlich alle überall nur von Paul Kalkbrenner geredet. Das war, also muss ich sagen, für mein Empfinden sogar omnipräsenter als die zwei Rammstein-Konzerte oder drei, die da waren. Ne, es waren, glaube ich, nur zwei, oder?
Vier.
Ah, genau, die vier Rammstein-Konzerte. Rammstein, Roland Kaiser, 4, 2, kommt man überall mal durcheinander. Aber das fand ich omnipräsenter, weil wahrscheinlich auch mitten in der Stadt gelegen, könnte daran liegen. Also das, was ich gehört habe, Paul Kalkbrenner, top, kann man nicht sagen. Ich meine, also was soll passieren, wenn der dort kommt und seine Musik abspielt? Ne? Natürlich kommt dann seine Musik und die Leute freuen sich. Aber alles drumherum muss wohl echt krass beschissen gewesen sein. Also das war wohl ein externer Veranstalter. Also mir Würzburg. Haben die Leute erzählt, es gab Cashless Payment, was komplett nie funktioniert hat. Was ja immer schon ein absoluter Todbringer ist. Dann waren die Bereiche ganz komisch mit Bauzäunen unterteilt, sodass du, wenn du nicht VIP warst, relativ wenig gesehen hast, wenn du dann weit vorne standst. Und wenn du nicht dieser VIP-Bereich muss wohl zugerammelt gewesen sein mit Leuten noch und nöcher, weil die halt einfach so viele VIP-Tickets natürlich verkauft haben, wie Leute VIP-Tickets kaufen wollten. Also da gab es wohl keine wirkliche Limitierung.
Schön.
Und irgendwie sowas wie Bier 10 Euro, Weißwein 14 Euro, solche Geschichten habe ich gehört. Also das muss wohl sehr, sehr schlimm gewesen sein von der Orga her. Also wirklich reiner Cashgrab und man könnte schon fast sagen ein Scam. Also ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass die da tatsächlich auch versuchen, jetzt gegen den Veranstalter vorzugehen, sodass der da also möglichst nie wieder was in der Stadt macht. Wahrscheinlich, denke ich aber, hatte dieser Veranstalter auch nicht vor, das öfter zu machen, sondern der wollte halt einmal richtig Geld mitnehmen und dann sich verpissen und nie wiederkommen.
Und Glückwunsch, und, ja, also, und da müssen wir jetzt mal sagen, Glückwunsch an den Veranstalter, das hat ja fantastisch funktioniert. Also
ich würde gerne mal wissen, wie viel Kohle die mit der Nummer wirklich gemacht haben, dass das in einem Verhältnis steht. Und sich, also ja, gut, das Ding ist, ne, so eine GmbH, zur Not machst du dir halt zu und machst halt eine neue auf unter einem neuen Namen. Das merkt halt auch kein Schwanz und es juckt auch hinterher kein Fuchs mehr. Aber es muss wohl schon sehr unverschämt gewesen sein, wie da die Zustände waren. Also das hätten wahrscheinlich, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gar niemand ein. Doch, mir fallen Leute ein, die sehr schlecht in Party organisieren sind. Aber wenn ich die jetzt nenne, dann buchen die mich wahrscheinlich nicht mehr. Aber es gibt, also wir beide kennen Leute, die, also da wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Sagen wir es mal so.
Das, ja, das glaube ich durchaus auch. Also, was das Grundgefühl, und da will ich jetzt hier nie der hässliche Klugscheißer sein, der da um die Ecke kommt, naja, hätte man ja ahnen können. Als ich wirklich gehört habe, okay, Konzert auf dem Dresdner Altmarkt, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es wirklich geil wird, weil man muss ja dennoch sagen, du hast ja wirklich auch zig Gebäude, die dort alle hier unter Denkmal geschützt sind. Und jeder zum Beispiel... Ja, also das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil das ist das Einzige, was ich so ein bisschen gehört habe, ist, dass, ich sag jetzt mal, der Sound, also er hat gespielt und man hat das auch natürlich irgendwie gehört, aber es war halt bei Weitem nicht das, was du brauchst. Und gerade irgendwie Paul Kalkbrenner will ich jetzt nie auf eine Stufe mit Scooter stellen, aber das ist halt einfach so eine Art von Mucke, die musst du laut hören. Oder Drum and Bass ist auch so ein Beispiel. Drum and Bass irgendwie auf so einer kleinen, dezenten Anlage, ja, das bockt natürlich nicht so. Du brauchst eine gewisse Lautstärke. Und ich denke mir, dass so, wie ich gerade unsere wunderbare Stadt Dresden kenne, das werden die doch nie im Leben durchbekommen haben, dass sie dort wirklich mit einer ordentlichen Soundanlage auffahren. Einfach schon
aufgrund von Denkmalschutz. Also alle, die nicht sehr weit vorne standen oder einfach Glück hatten mit dem Soundkegel, die haben halt auch wirklich wenig gehört. Das habe ich auch viel gehört, aber ja.
Genau, und da ist halt
selber schuld, wenn man auf so einen Scam reinfällt. Das ist auch offensichtlich. Alter, also, Paul, wenn man Paul Kalkbrenner hören will, also der ist ja sonst immer agenturmäßig, würde ich jetzt mal sagen, eher in Richtung Showbox unterwegs gewesen. In diesen Bereichen, würde ich sagen, war Kalkbrenner eigentlich immer so veranstaltungstechnisch unterwegs, so im Rahmen von Klick-Klack oder ich glaube, der hat sogar mal direkt letztes Jahr so ein Open Air gespielt am City Beach, wenn ich mich richtig erinnere.
Das war Fritz Kalkbrenner.
Achso, ja, ist ja egal, die werden ja der wahrscheinlich Bruder. Ähnlich viel kosten.
Ja.
Das ist halt der, der mehr kann, weil der halt auch noch singt. Also, ja, der Fritz ist quasi der bessere Kalkbrenner in meinen Augen, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Ist ja auch egal, dann war das der Bruder. Aber
schön
jedenfalls,
in die Scheiße, in diesen Podcast wieder reingeritten in alle Richtungen.
Das Ding ist, wenn halt externe Veranstalter kommen, von denen man noch nie was gehört hat, ich weiß, als Otto-Normalverbraucher ist das immer schwer, das so zu durchschauen. Aber das kann man relativ schnell recherchieren. Du merkst zum Beispiel, wenn ein Konzert von Landstreicher organisiert ist, dann kannst du wissen, du bekommst dort eine qualitativ hochwertige Konzertproduktion. Da wird alles gut laufen. Und wenn du dann aber siehst, okay, das ist jetzt irgendein Veranstalter, von dem ich noch nie gehört habe, wäre ich grundsätzlich immer skeptisch. Und wenn du siehst, okay, der spielt jetzt hier in einem Club, den wir alle kennen, alles cool, aber Veranstalter, der von irgendwo herkommt und sich denkt, okay, den Altmarkt, wenn wir jetzt einfach quasi wie den Striezelmarkt, aber wir umzäunen das und stellen dort Paul Kalkbrenner hin. Das klingt doch schon scheiße. Das klingt doch schon einfach scheiße. Der Altmarkt ist für mich wirklich, wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, wo ich mir gerne ein Konzert angucken würde, wäre das der letzte Ort, den ich nennen würde.
Absolut. Also und ich finde halt einfach in dem Gegenzug, wir hatten das schon mal, jeder für sich kann ja trotzdem nur gucken, was für eine Band oder wo gehe ich hin. Und das Ding ist ja, ein Konzertticket kostet ja nun mal heutzutage überall, egal ob du einen DJ, eine Band oder wen auch immer sehen willst, kostet nun mal einen bestimmten Betrag X, wer hätte es gedacht. So, und das heißt zum Beispiel, das habe ich auch gesagt, ich würde zum Beispiel, wenn ich von Scooter ausgehe, Scooter, die ich ja dieses Jahr in Berlin gesehen habe, die funktionieren zum Beispiel für mich auch wirklich nur Indoor. Also das heißt, auf Open Air kriegst du natürlich meistens nie diesen Sound on point hin, den du brauchst, dass es richtig, richtig geil wird. So, heißt, was ist? Es ist Open Air, es ist schon mal erstens immer hell. Wer hätte es gedacht? Also das heißt, von der Lichtshow und Co., ja, hast du dann wahrscheinlich so die letzten Viertelstunde was mitgekriegt, als es langsam anfing zu dämmern. So, und ich finde, ich habe mir das wirklich ja auch mittlerweile angewöhnt, zu Konzerten zu gehen. Aber dann das gerne auch vielleicht gleich mit einer kurzen Stadttrip oder irgendwas zu verbinden, nämlich dort, wo es irgendwie dann halt so Spaß macht. Und deswegen, ja, also es tut mir natürlich wirklich leid, weil ich auch viele kenne, die dort, weiß ich, irgendwie ein Ticket haben und dann entsprechend bestimmt auch nie unbedingt begeistert waren. Und wenn du halt jetzt für dich und deine Vierer-Family dort die Tickets geholt hast, bist du ja am Ende auch erstmal entspannt fast 300 Euro losgeworden. Und dann, finde ich, muss es halt irgendwie geil werden und du hast es schon richtig gesagt. Landstreicher zum Beispiel und jetzt auch wenn es darum geht, Produktion. Produktion heißt halt eben wirklich in Bezug auf Ton, auf Licht, vor allem aber auch auf die jeweilige Location. Also das weiß ich ja auch, dass die dort direkt sogar, ich glaube, Scouts mit beschäftigen, die auch wirklich gucken, welche Location passt zu welchem Künstler. Als Beispiel würde ich sagen, Finch Asozial im Kulturpalast könnte man machen. Würde jetzt nicht so viel Sinn machen. So, aber
finde ich eigentlich eine geile Idee. Mega Konzept.
Genau, das ist genau die große Session. Ja, okay.
Bei also, Landstreicher werden gerade schon die Bleistifte gespitzt.
Genau. Oh, Mensch, guck mal hier, die besten Ideen auf Ecke. Ja, nee, also das ist dann irgendwie schon wirklich irgendwie so verständlich. Ja, nee, wie gesagt.
Also grundsätzlich finde ich dieses Konzept von, das haben wir schon mal besprochen, DJ als Konzert verkaufen, finde ich grundsätzlich dann cool, wenn es halt wirklich wie bei Purple Disco Machine einen Mehrwert gibt. Aber man muss jetzt mal, also der halt auch dann Sänger und sowas mitbringt, man muss jetzt bei Paul Kalkbrenner dazu sagen, es wurde mit einem Warm-Up-DJ geworben.
Oh, stimmt.
Den hat man weggelassen. Der kam nicht. Also es hat direkt, es war die ersten zwei Stunden einfach Ruhe, komplette Totenstille auf dem Altmarkt, wurde mir gesagt. Man konnte halt in der Zeit versuchen, was zu essen zu bekommen, aber wenn das Cashless Payment nicht funktioniert, naja, wie denn? Also irgendwie mit einer halben Stunde Verzögerung sind die Beträge dort drauf gebucht worden und so ein Scheiß. Kannst du ja auch wirklich keinem erzählen. Und der wurde halt einfach weggelassen, genau. Und dann kam Paul Kalkbrenner und hat halt einfach dort seine anderthalb Stunden gespielt und ist dann halt auch wieder gegangen. Aber also, was rechtfertigt denn daran diesen Betrag? Also, wo ist denn da dieser Konzertfaktor? Weißt du, was ich meine?
Ey, aber
wo ist denn da, wenn ich jetzt ja. wenn ich jetzt zu einem SK gehe, habe ich gefühlt da auch keinen krassen Konzertfaktor, aber selbst den SK bringt da, wenn er 12 Euro Eintritt nimmt, bringt da noch irgendwie zwei Sänger mit, die da irgendwie Songs mit ihm haben, so, selbst der bietet da mehr Show, also ich finde, das sollte dann halt auch wirklich, das, weiß ich nicht, nimmt das den Paul Kalkbrenner nie auch mal irgendjemand übel? Also wenn du so die Kommentare liest, ist es immer so, ja, aber Paul hat ja eine super Show gemacht, ja schon, aber also das, als ob der nie vorher die Information darüber kriegt, in welchen Gegebenheiten der dort spielt, oder?
Und man muss sagen, weiß also und Künstler sind ja mittlerweile wirklich so, dass die da schon wirklich enorm drauf hinschauen und gucken. Und was halt ganz interessant ist, ist ja zum Beispiel dieser Modus, und das ist eigentlich, finde ich, nochmal ein super Thema. Und zwar, das ist jetzt schon ein, zwei Wochen alt, die Meldung, und zwar das Melt-Festival, was schon seit irgendwann den 90ern existierte, findet dieses Jahr ein letztes Mal statt. In der Ferropolis, also da irgendwo in, ich kann mir nie merken, wo Ferropolis ist. Kannst du mir helfen?
Bei Leipzig.
Irgendwo bei Leipzig, genau. Bei Leipzig, sehr gut. Darauf, bei Leipzig, daran lässt sich alles. Wo ist Dresden? Irgendwo bei Leipzig. Das ist eine gute Aussage.
Der Ferropolis ist doch bei Leipzig. Wie soll ich es denn anders beschreiben? Nee. Ich google nochmal.
Nee, aber doch, du hast recht.
Ich google der Schäffner selber. Ja, mach ich.
Herrlich. So, und was aber viel interessanter war, war diese Meldung, die ist eigentlich ein bisschen untergegangen, nämlich, dass sich sozusagen die Gegebenheiten innerhalb der Festivalbranche geändert haben und deswegen dieses Festival nicht mehr stattfinden kann. Und also dieses Thema, da haben mich jetzt ein paar Leute drauf angequatscht und ich kann das jetzt nur mal grob umreißen. Also es ist so, vor 10 Jahren war es halt zum Beispiel wirklich so, du hattest Bock, ich sag mal, wir machen das mal an deinem Beispiel fest, Lara Likör zu buchen. Heißt, du hast Lara Likör angefragt, egal welches Festival, du hast eine Zusage gemacht, schick. Mittlerweile ist es halt so, dass es halt sogenannte Big Player und dazu gehört zum Beispiel Sonne, Mond und Sterne, das Sputnik Spring Break und noch irgendein anderes Festival, dann gibt es halt eine ganz große Booking-Firma, die sozusagen dort das Booking für alle drei Festivals macht. Hat natürlich dann den Vorteil, dass die sagen, okay, pass auf, wir buchen, so war es zum Beispiel letztes Jahr, Finch, Asozial oder wie er jetzt nur noch heißt, Finch oder irgendeinen anderen Act. Finch tritt dann halt sozusagen beim Helene Beach, beim Sonne, Mond und Sterne auf und dann als drittes noch entsprechend beim Sputnik Spring Break. Und die sagen, ja, pass auf, aber wenn du jetzt zu uns kommst, also dann wollen wir dich exklusiv. Heißt, du trittst jetzt zum Beispiel bei einem kleineren Festival wie das Melt, was auch in der Ecke ist, oder zum Beispiel auch beim Break the Rules, weil da weiß ich, das ist nämlich auch die große Herausforderung, dort überhaupt Acts zu bekommen. Also selbst wenn du bereit bist, einen Schweinepreis für einen Act für einen Künstler zu bezahlen, wirst du die halt nicht bekommen. Weil auf der einen Seite steht natürlich dreimal eine Wahnsinnsgage und im Gegenzug, wenn du halt dort vertragsbrüchig wirst und dann doch die Zusage machst, hast du halt keine Chance mehr, auf das andere Festival zu kommen. Und das vielleicht zur Erklärung ist auch das Grund, einer der Hauptgründe, weshalb das Melt-Festival halt nicht mehr stattfindet, weil die haben halt sozusagen nur eine Firma, die das organisiert, aber leider auch nur wie das Festival. Heißt, die kriegen halt keine Künstler mehr. Und du brauchst ja dennoch irgendwie ein paar Leute, wie man das so nennt, so ein paar gewisse Zugpferde, damit nun mal dein Festival kommt. Und das sind meistens halt immer die Leute, die gerade irgendwie angesagt sind. In diesem Jahr ist es ja zum Beispiel, dass Tweem sämtliche Termine von Finch von den Festivals übernommen hat und auch dort zum Beispiel gagenmäßig so explodiert ist. Und ich finde, das ist eigentlich eher die traurige Entwicklung auch so bei uns in der Branche, dass man also so jetzt rangeht zu sagen, okay, weißt du was? Und also ich bin ehrlich, ich habe solche Deals, habe ich ja auch im Hintergrund mit ein paar Veranstaltern oder mit bestimmten regionalen Sachen, wo die Leute sagen, okay, pass auf, wir buchen dich übers Jahr 3-4 Mal, aber dafür spielst du bei uns hier im Umkreis von 100 Kilometern ist es meistens keinen einzigen Gig mehr. Und ich jetzt ist meine Frage, wie findest du das?
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt... es hat mal, muss ich mal dazu sagen, lustige Geschichte, relativ in meiner Anfangszeit hat man versucht, ein Veranstalter, mit dem ich auch heute noch zu tun habe, hat versucht, mir eine Exklusivitätsklausel für Dresden plus 50 Kilometer unterzujubeln in einem Vertrag, wo es eigentlich um was ganz anderes ging. Hat da versucht, mir eine Exklusivität über 2 Jahre abzuschwatzen und ich habe zu dem Zeitpunkt, möchte ich dazu sagen, für 80 Euro Gage dort gespielt, einmal im Monat. Das fand ich sehr, sehr frech. Mittlerweile denke ich mir aber, für jetzt Orte, wo ich halt wirklich nur in einem Club spiele, finde ich das völlig okay, eine Exklusivitätsklausel zu unterschreiben. Und ich finde Exklusivitätsdeals eigentlich nicht schlecht, vor allen Dingen für einen Künstler, weil du, also ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel Nelari Luke innerhalb von einem Monat dreimal in Dresden in drei unterschiedlichen Clubs spielen würde, dann würde sich keine Sau mehr dafür interessieren und das wäre völlig für den Arsch. Deswegen finde ich, schützt diese Exklusivitätsklausel gerade in Regionen, wo man nicht so oft spielt, einen auch davor, dass man dort zu abgedroschen wird. Also ich finde, es hat eigentlich nur Vorteile und ja, für die Festivals, ich finde, irgendwie geschieht das den Festivals auch ganz recht, dass das alles so ein Scheißmarkt geworden ist, weil wenn ich mich dran zurückerinnere, ne, ich bin ja DJ-Kind, also mein Vater war DJ, der hat auf ganz vielen Festivals aufgelegt und es waren so Festivals, da war das Ding noch, du fährst auf das Festival des Festivals wegen. Also, weil das einfach cool ist, auf ein Festival zu fahren und du hast dann dort einen ganzen Tag DJs, die spielen, gehst dann dort mal in das Goa-Zelt und dort mal in das Drum in die Drum-and-Bass-Nische, so nach dem Motto. Und da ging es gar nicht so darum, dass die Leute dort vorher überhaupt, das hat dort keinen Schwanz gejuckt, wer dort überhaupt spielt. Niemand hat das, also, das war dann cool, da gab es dann vielleicht mal einen, wo man gesagt hat, okay, hier kommt jetzt ein krasser Act, den kennen wir alle. Aber so dieses, wenn ich mir heute so Festival-Lineups durchgucke, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich fahre auch nicht mehr auf Festivals, weil es mich stresst. Das schaffst du doch gar nicht alle, die ganzen Headliner anzugucken. Ich fände es viel cooler wirklich, wenn du auf ein Festival gehst, wo du die Areas getrennt hast nach Genres und entdeckst dort halt einfach mal was. Das wäre für mich eher so, also ich glaube, diese ganzen kleinen Festivals, die profitieren davon, dass viele Leute auch dann einfach keinen Bock mehr haben auf diese Massenabfertigung und dieses... Man hört es ja auch, dass das hier, wie heißt dieses komische Influencer-Festival in den USA? Ich komme gerade nicht drauf.
Coachella.
Danke, Coachella. Dass die Leute da auch keinen Bock mehr drauf haben und das auch nicht mehr so krass annehmen und dass es auch weniger wird und dass die weniger verdienen. Ich finde das auch völlig fair. Ey, wenn ich bei Sonne, Mond, Sterne und Sputnik etc., wenn ich dort höre, ich nenne keine Namen, aber ich kenne DJs, die dort einen Haufen Kohle bezahlen, damit die dort auflegen dürfen. Ja. Ich finde, wirklich diesen Leuten wünsche ich, also denen hätte ich echt gewünscht, dass die Corona nicht überstehen, weil ich finde es eine absolute Unverschämtheit und es hat wirklich mit Musik dann gar nichts mehr zu tun. Da geht es wirklich nur noch um Massenabfertigung. Das ist wirklich, das ist das McDonald's
unter den Festivals. McDonald's, mir lag's auf der Zunge, genau. Das ist der perfekte
Und McDonald's Vergleich. Ist sympathischer, Alter. Das müsste er erstmal schaffen, wirklich. Also natürlich, der Otto Normalverbraucher nimmt das nicht so wahr und das ist mega cool, jetzt hier irgendwie Macklemore und Finch und, keine Ahnung, Paul Kalkbrenner auf einem Event zu sehen. Mega, übelst cool, aber dann zahl halt auch für deinen scheiß Schaschlik dort 28 Euro plus Pfand für den Pappteller. Da hast du halt auch einfach Pech. Keine Ahnung. Also, mich macht das richtig wütend. Also, dann, ja, keine Ahnung, die kleinen Festivals, die jetzt da das Problem haben, dass jetzt leider Finch nicht mehr buchen können. Also, sorry. Ich habe ja selber schon auf dem Break the Rules gespielt und ganz liebe Leute, die wirklich aber die gehen doch in dieselbe Richtung, die versuchen doch genau dasselbe zu machen, die versuchen doch genauso diesen maximalen Cash Grab und diese maximale Kommerzialisierung zu machen, da ist doch null mehr dieses Ding dahinter zu sagen, wir wollen ein cooles Festival auf die Beine stellen, weil wir Bock auf ein cooles Festival haben, sondern da geht's doch wirklich nur noch um Gewinnmaximierung. Und das finde ich dann auch völlig okay, wenn Leute damit auf die Fresse fliegen.
Naja, das Problem ist, ich glaube einfach, dass sich da unsere Branche auch wirklich so ungesund irgendwie nach oben geschaukelt hat. Also es gibt ja, scheiße, es wäre schon manchmal interessant, ein paar Insights, aber die man dann irgendwie doch irgendwo so hat, auch zum Thema Pricing, also das dürft ihr uns nicht übel nehmen. Das können wir schon alles nach außen tragen, aber das macht man halt nicht. Ist halt irgendwie so ein gewisser Kodex, nenne ich das mal. Ja, das Problem ist, ich glaube, es ist einfach wirklich immer diese Vorstellung vom ewigen Wachstum. Und ich glaube, dann kommst du auch automatisch in diese Bredouille. Wenn du zum Beispiel dann halt Airbeat One in Parukaville bist, aber wir machen es mal am Airbeat One fest, die haben halt 75.000 bis 80.000 Tickets verkauft. Das heißt, die haben ja irgendwann in den 90ern mal begonnen, auch mit so einem Dreitagesfestival. Und da hatten die an den drei Tagen insgesamt, ich glaube, 3.000 Leute. Die sind dann immer ein bisschen gewachsen und dann war es genau, wie du sagtest. Dann hatte man halt ein, zwei Leute, die ziehen, aber die jetzt wohlgemerkt natürlich, also selbst für die damalige Zeit, jetzt nicht die Überheadliner waren, sondern man ist wegen der Mucke
hingegangen. Die haben auch, bei meinem Vater auf den Festivals, die haben in dem Zelt daneben geschlafen. Die haben dort auch das ganze Wochenende gecampt, weil die Bock auf Festival hatten, die Headliner-Acts.
Ja, du bist halt was halt das Nachteil ist, du bist dann halt in jeder, so wie es halt dann ist, wenn du halt Wachstum willst und hast, sprich, dein Festival hat dann irgendwann, sagen wir mal, vielleicht ab einer Größe von 10.000 Leuten, hast du natürlich auch wieder in dem Produktionsbereich so eine brutale Kostenexplosion. Das fängt an, dass du halt dann feststellst, dass zum Beispiel, wenn du 10.000 Leute hast, brauchst du ja entsprechend auch irgendwelche Toiletten. So, jetzt kann ich euch sagen, die Toilettendinger sind preislich um 120% in der Miete gestiegen. Also das heißt, wenn zum Beispiel Festival Y, sage ich jetzt mal, noch 20.000 Euro im Jahr 2019 für alle Toiletten bezahlt haben, waren die auf einmal 2024, weil halt die Nachfrage da ist und du natürlich auch wieder weniger Personal hast, was das einsetzen kann. Sprich, hast du dort auf einmal einen Preis von 44.000. So, und da hast du einfach nur Klos. Da hast du einfach nur Klos. Und das Ganze geht dann weiter bei Bauzäunen, das Ganze geht weiter bei Bühnen und bei allen Sachen. Und so schraubt sich das natürlich megamäßig hoch. Dann hast du halt die Kurzlebigkeit bei uns in der Branche. Auch hier in die Richtung, mir hat jetzt vor kurzem jemand gesagt, oh, ich bin bei einer Booking-Agentur mit untergekommen. Ja, fairerweise, auch dort machst du dich eigentlich, finde ich, in so einer Booking-Agency abhängig von jemandem, der aber auch nur abhängig ist von dir. Also das heißt, wie groß ist die Chance, dass ich jetzt zum Beispiel wirklich gucke, Mensch, Lara, ich mache dein Management und ich will, dass du aber ein paar geile Gigs hast, was für alle passt. Ich würde behaupten, das würde ich natürlich nie machen, weil ich, wenn ich Booker wäre, wüsste ich, ich verdiene nur dann Geld, wenn ich weiß, dass Lara Likör auch auf jedem Bumsfest in dieser Nation auftritt. Heißt, ich würde
gut, das kommt jetzt, muss man dazu sagen, das kann es ja nicht verallgemeinern, es gibt auch gute Booking-Agenturen, die tatsächlich im Sinne der Künstler arbeiten, aber mal ganz liebe Grüße an, ach, drauf geschissen kommen die scheiß Wichser, die reden sowieso schon seit Jahren mit mir und wollen mich nicht in ihren Agenturen. Also liebe Grüße raus an Global Stage und Dusty Dex. Ihr seid wirklich die größten Hurensöhne, die ihre Künstler wirklich auf jedes verfickte Drecksdorffest schicken. Hauptsache, die kriegen ihre 10% Provision, ihre 35 Euro dafür, dass der Künstler dann dort in irgendeinem Landgasthof am besten noch gar nie untergebracht ist. Wie Unterkunft, haben wir vergessen? Oder dass die Leute, wirklich, ey, weißt du, da, also ich habe ja wirklich über die Jahre, über die 11 Jahre, die ich jetzt DJ bin, solche Horrorgeschichten gehört von diesen Leuten und die haben immer dann so ein Act. Beide Agenturen, die ich jetzt genannt habe, einmal war es, also zu Zeiten, wo ich Geschichten gehört habe, gestört, aber geil, versus bei Dusted Decks war es anstandslos und durchgeknallt. Und diese Acts, für die arbeiten die. Die arbeiten dann genauso, wie du das gesagt hast. Da gucken die, dass die Künstler Gigs kriegen, die die weiterbringen. Und alles andere dort ist einfach nur Geldvieh. Das ist wirklich wie so Außendienstmitarbeiter, die du, wo du sagst, wo die heute mit dem Auto hinfahren müssen und welcher Oma da heute irgendwie der neue Telekom-Vertrag aufgeschwatzt werden muss. Nur halt mit DJs. Und das, Alter, oh, warum bin ich denn heute so aggressiv?
Nee, doch, das
ist habe ich mir jetzt für aber, immer, du, weißt du, ich werde in meinem Leben nie in eine Booking-Agentur kommen und ich werde nie wieder auf einem Festival spielen nach dieser Podcast-Folge. Nee, war's das wert? Ich finde schon.
Ich finde das immer ganz lustig. Also, das ist ja zum Beispiel auch die Vorstellung. Ich denke mir, okay, ich weiß, dass ich Lara Likör verbuche, so. Und ich will natürlich auch, dass es dir gut geht. Ja, ich möchte natürlich auch meine Rechnung bezahlen. Und dann wüsste ich dennoch, es ist Sonntag. Es ist irgendwo im wahnsinnigen Hinterland. Erst die große Blaskapelle, früh zum Frühschoppen. Nachmittag kommen regionale Schlagerstars aus der Z-Liga. Und wenn ich dann immer noch denke, nee, also bei dem Line-Up halte ich es für richtig, dass ich den Lara Likör 19 bis 21 Uhr aufquatsche, wo ich schon sofort weiß, ich wage zu bezweifeln, also dass das für dich ein geiler Auftritt wird. Ich wage auch zu bezweifeln, dass das für den Veranstalter am Ende oder für den, der das organisiert, dass der dann am Ende mit zufrieden ist. Und wenn ich das alles im Vorhinein weiß und ich finde, dann sage ich trotzdem, ja, dann schicken wir die da hin. Also, wenn das dann immer noch mein Endresultat ist, dann denke ich mir auch so, ey, come on, sorry. Es ist doch nicht euer Ernst. Und deswegen fand ich das Abheben jetzt schon irgendwie ganz angemessen. So, wir machen, und zwar, ich schiele ja schon wieder drauf. Das Problem ist,
ich muss noch zwei Sachen unterbringen. Erstens habe ich letzte Woche angeteased, nur ganz kurz, das neue Album von Becky Hill ist rausgekommen, Believe Me Now, letzte Woche. Und ich will noch einen Song zur Playlist hinzufügen. Und zwar, jetzt wird's lustig, der Song heißt Lonely Again. Und ich habe den das erste Mal gehört und dachte mir, irgendwoher kennst du das? Und naja, es ist einfach Never Be Lonely von Jax Jones. Nur halt das Original, so wie Becky Hill den ursprünglich mal geschrieben hat für Zoe Bess und Jax Jones. Also das ist jetzt quasi die vierte Version dieses Songs innerhalb von anderthalb Monaten, der es in meine Lieblingssongs geschafft hat. Und es ist
geil.
Also es toppt sich jedes Mal. Das fing an mit der normalen Version. Dann kam die Cascada-Version, hat das getoppt. Dann kam der Drum-and-Bass-Remix, hat das wieder getoppt. Und jetzt kommt die Version von Becky Hill, die noch geiler ist. Und ich finde wirklich von der Release-Reihenfolge, also für mich perfekt. Hört es euch an, Lonely Again auf unserer Wer ausschenkt, muss auch einschütten Playlist.
Mega.
Und noch ein Hinweis an die Leute, die, ich habe viele Nachrichten bekommen, dass wir wohl, dass wir gerade so viel Werbung haben in unserem Podcast. Es liegt hängt mit Folgen zusammen. Unser Podcast-Hoster hat neue Features, mit denen ich gerne mal ein bisschen rumspiele, wo ich jetzt auch Position im Podcast setzen kann, wo dann Werbespots kommen. Kommt dem zugute, dass Marc und ich mittlerweile auch, seit wir diese Werbeeinbindung haben, grundsätzlich diesen Podcast nicht mehr bezahlen müssen. Davor mussten wir jeden Monat 5 € dafür bezahlen, dass dieser Podcast online bleibt. Das refinanziert sich mittlerweile selber. Es wird aber nicht so bleiben, dass ihr gefühlt aller 2 Sätze Werbespots habt. Das war wirklich nur durch das experimentelle Feature und ich möchte mich entschuldigen. Ganz so zugemüllt werdet ihr auf Dauer natürlich nicht. Ja, das war eigentlich alles, was ich loswerden wollte.
Oh, das ist sehr, sehr gut. Also, ich möchte an der Stelle einfach mal kurz eine Entschuldigung raushauen, einfach dafür, dass ich vielleicht heute ein bisschen unterspannt bin, aber so eine Tage gibt's auch. Deswegen wäre jetzt, ich glaube, auch relativ, ich glaube, lächerlich gewesen, wenn ich jetzt hier einen großen Animations-August gemacht hätte. Weil das übrigens was sehr, sehr dafür für Begeisterung, und da möchte ich nochmal sagen, ich möchte sagen, diesen Teaser, ich freue mich schon auf den ersten 2 sehr großen Festival, wo dieser, ich möchte mal sagen, Werbeblock, den du da professionell eingesprochen hast von letzter Woche vom Podcast gesetzt, und ich danke dir, dass du mir den auch hast zukommen lassen. Also ich glaube, der hat für maximale Begeisterung auf vielen Ebenen gesorgt, und ich finde, das ist auch eine angemessene Vorstellung, wie ich jetzt demnächst mein Intro gestalte. Und das sage ich nicht nur so dahin, sondern freut euch genau auf die. Ich finde, also ich habe mich sehr gefreut. Danke.
Also wie gesagt, wenn du da noch Ideen und Wünsche hast, ich spreche dir das auch gerne nochmal länger ein. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich diese Idee in dem Punkt, als du letzte Woche im Podcast gesagt hast, du hier von wegen, ja, bucht mich für eure Veranstaltung, Werbeblock Ende. Irgendwie so einen Halbsatz hast du gesagt, wo es darum ging, dass du auf der Privatveranstaltung in der Messe gespielt hast. Und da dachte ich mir, da mache ich doch heute mal einen schönen Werbeclip draus. Und es hat tatsächlich ungefähr 1,5 Minuten gedauert, dann war das Ding fertig. Also das habe ich wirklich richtig lustlos dorthin gemacht. Und das hört man auch an den, ich habe einfach, während ich das eingesprochen habe, mir überhaupt erst überlegt, was ich sagen will, und habe einfach zwischendrin die Atmung rausgeschnitten. Deswegen klingt das auch so wahnsinnig cool robotermäßig. Also das war gar nicht so von Anfang an beabsichtigt. Fand ich dann aber ganz lustig. Also es war wirklich so ein übelster Schnellschuss. Und wenn du das ganze Ding dann nochmal vielleicht mit noch ein bisschen, vielleicht, dass es nicht nur 15 Sekunden geht, sondern wirklich so als Intro schön irgendwie 30 Sekunden, wie ich dir einen schönen Text schreibe, wo ich dich richtig lächerlich beschreibe. Immer gerne.
Das
mache also, ich doch von Herzen gerne.
Ich bin ganz ehrlich, das wäre mir wirklich wichtig, weil, also das Schöne ist, ich habe jetzt ja hier irgendwie über den Tagesverlauf auch viele DJ-Kollegen mit Intros. Und also ich muss sagen, also ich finde, das ist ja so lächerlich. Also es gibt zum Beispiel einen DJ,
ist jetzt scheiße, das Intro nachzuäffen, ohne den DJ-Namen zu nennen, ne?
Genau, also sagen wir mal so, wir gehen mal davon aus, es gäbe hier einen Laden, der Weinkönigin heißen würde. So, dann würde ich im Leben ja nie darauf kommen, er ist der beste DJ hier in der Weinkönigin. Also ich finde, erstens stimmt's nicht, sorry.
Ladies and Gentlemen.
Genau, Ladies and Gentlemen.
Mich das.
Und ganz viel episch und ganz groß. Und ich finde, episch groß im Intro ist fantastisch. Wenn du Armin von Buuren, wenn du Timmy Trumpet bist und wenn du halt auch in so einer 10.000er Aufwärts-Venue spielst, wenn du aber natürlich im besten Fall am Nachmittag 13 Uhr startest mit diesem epischen Intro und du hast genau 20 besoffene Typen vor dir sitzen, finde ich, ist das an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Erstens haust du deine ganzen anderen Kollegen ja in die Pfanne, indem du sagst, dass du jetzt der beste DJ in diesem einen ominösen Laden bist. Zweitens, wenn du rein optisch auch wirklich schon sofort ausstrahlst, dass du, also man sieht dir an, du bist es auf gar keinen Fall. So. Und das alles in Kombination, also wirklich so.
Du meinst so, also ich sehe jetzt so jemand vor mir mit so einem leicht versifften Hemd, was doch 2 Nummern zu klein ist.
Und Halbplatte. Genau, absolut. Und wo man einfach auch irgendwie gesagt hat, dieser schöne Tim Topé-Song, Döner macht schöner, hat er sich zu Worte genommen und frisst deswegen wahrscheinlich täglich 15 Döner. Aber ich sag mal, das, ja, dieses ungeschriebene
Gesetz.
Also
einfach zu alt und zu schwerfällig geworden für mobiler Diskotheker.
Richtig. Und dann halt mit so einem
genau
epischen
so ein
Intro.
Typ.
Und dann denke ich mir, ja, es ist schön, dass du hier die 20 Euro bei diesem Provider bezahlt hast, aber das macht eigentlich keinen Sinn. So, liebe Lara, ich verabschiede mich für heute.
Ja, wir sind
gerade irgendwie keine Werbung auf dem Schirm und nächste Woche vielleicht ein bisschen aufgeräumter und etwas klarer in der Birne. Die letzten Worte von dir und ich sage bis nächste Woche, Freunde.
Oh yeah, wenn ihr Bock habt, mich zu hören oder zu sehen oder wie auch immer, dann kommt doch heute, wer der Podcast rauskommt, am Donnerstag in die Gisela zur Gönndia, da spiele ich für euch. Morgen, also am Freitag, geht's zur Kiss Kiss Bang Bang nach Leipzig ins 21, da würde ich mich auch freuen, den ein oder anderen zu sehen. Und wenn rein zufällig jemand aus der Region Münster das hört, dann kommt doch gerne am Samstag zur Pride Party in Münster, denn dort spiele ich endlich mal wieder. Freue mich voll auf Münster, auch wenn das natürlich bedeutet, dass ich eigentlich effektiv gesehen ja das ganze Wochenende nur in irgendwelchen Zügen rumsitze, aber irgendwie habe ich auch Bock drauf, kann ich mal wieder ein bisschen lesen, freue mich drauf. Ja, das wird eigentlich ganz gut. Mehr habe ich nicht zu sagen. Hier kommen noch 8 Werbespots wahrscheinlich, die unseren Podcast refinanzieren. Ey, also das Ding ist, muss ich nochmal dazu sagen, ich könnte theoretisch aller einer Minute in den Podcast einen Werbespot reinschalten von 30 Sekunden. Dann würden wir wahrscheinlich, wenn in der Hoffnung, dass die Leute, die jetzt unseren Podcast hören, nicht mittendrin abschalten, sondern das Ding einfach durchziehen, würden wir dann wahrscheinlich einfach mit einer Podcast-Folge mal wirklich Geld verdienen. Danach wäre der Podcast wahrscheinlich erledigt. Machen wir also nicht so. Ihr kriegt am Anfang und am Ende einen Werbespot und das reicht. Gebt uns trotzdem 5 Sterne. Trotz der Werbung. Ich habe keinen Bock mehr. Bis nächste Woche.